Wie kriegst du die Leute dahin, dass sie doch noch diesen Kopfsalat auseinanderbeineln, sodass sie in Beziehung treten können?
Ich weiß nicht, ob es uns gelingt. Ja. Wir arbeiten zumindest dran. Ja. Viele Menschen reden über Energiekrise, Klimakrise. Ja. Ich glaube, das heißt glauben, die Zahlen zeigen, wir haben eine menschliche Energiekrise. Ja. Menschen sind immer erschöpfter. Deswegen steigen auch die Zahlen für Burnout, Depressionen unglaublich stark an. Viel zu stark an. Vor allem auch in der jüngeren Generation, die ja eigentlich mit neuer Energie ins Unternehmen kommen soll, mit neuen Ideen.
Wirklich ganz erfolgreiche Teams und Organisationen, wo alles großartig zu laufen schien, wo alle gesagt haben, nee, wir haben so viel Vertrauen, so eine großartige psychologische Sicherheit, da richtig gelitten haben, wenn plötzlich die Zahlen nicht mehr gestimmt haben und man gemerkt hat, hier gibt es eine Umstrukturierung. Wie erlebst du das denn? Weil ich meine, hier geht richtig was ab, ne, bei der Deutschen.
Transformieren ja permanent. Nicht überall immer, aber wenn man sich anschaut, dann wird immer irgendwas umgebaut und Veränderungen da sind. Und das machen wir ja nicht, weil wir aus Jux und Tollerei, sondern weil letztendlich ja auch die makroökonomischen Bedingungen das einfordern. Ja, und sie KI jetzt.
Wie schaffst du es persönlich, dieser Balance zwischen Kopf und Herz und Bauch jeden Tag wieder neu zu gestalten?
Wenn es geht, und es geht nicht immer, versuche ich meinen Tagesablauf, um meine Routinen zu bauen. Schlafhygiene, möglichst zur gleichen Zeit ins Bett und gleiche Zeit aufstehen und das 7 Tage die Woche. Ja, auch am Wochenende. Ernährung entsprechend, Bewegung, super, super wichtig. Und da kommen die Routinen eben ins Spiel.
Herzlich willkommen, ich bin der Christoph und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Podcast Learning from Leaders. Und heute sind wir zusammen mit dem Oliver Herrmann. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung.
Ja, super. Wir sind hier bei der Deutschen Telekom in einem wunderbaren Podcast-Raum. Ich weiß, du hast viel, viel zu tun. Jahresendsport. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr auf diese Aufnahme.
Ja. Und ich möchte dich kurz vorstellen. Ich weiß, dass du hier bei der Deutschen Telekom eine richtig wichtige Arbeit machst. Du bist Head of Employee Wellbeing and Health and Safety bei der Deutschen Telekom. Was das alles beinhaltet, wirst du uns sicher nicht noch erzählen. Ganz aktuell bist du auch Co-Autor von einem Buch, das ich sehr, sehr schätze. Kopfsalat und Bauchgefühl nennt sich das. Und ich glaube, das macht schon mal neugierig, weil ich glaube, alle da draußen kennen das Gefühl von Kopfsalat auf jeden Fall.
Und wahrscheinlich auch Bauchgefühl.
Und das ist ja Teil, Oliver, eines größeren Projektes, ne, wie ich gelernt habe. Ein Projekt, das auch ausgezeichnet wurde. Da gibt es einen Film dazu, da gibt es ein Arbeitsbuch dazu. Und ihr habt gewonnen oder seid in die Top 3 gekommen des Deutschen Personalwirtschaftspreises, und zwar in der Kategorie Betriebliches Gesundheitsmanagement und Mental Health 2024. Gratulation dazu nochmals.
Dankeschön, vielen Dank.
Und jetzt ist ja so, du bist eingestiegen in deine berufliche Laufbahn als Physiker und leitest jetzt für ein Riesenunternehmen wie die Deutsche Telekom das betriebliche Gesundheitsmanagement. Was ist dazwischen passiert?
Ist doch logisch, oder? Als theoretischer Physiker mit Schwerpunkt Quantenmechanik zum Gesundheitsmanagement. Also nein, dazwischen ist ein bisschen was passiert. Ich gebe mal im Schweinsgalopp vielleicht so ein bisschen eine Idee davon, warum und wieso, was dahinter liegt und was sonst noch passiert ist. Ich habe mal in der 9. Klasse des Gymnasiums ein Buch gelesen von Karl Friedrich von Weizsäcker, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und der hatte damals etwas gemacht, was man heute jedem Autor abrät, wenn man ein Buch häufig verkaufen will. Er hatte nämlich mathematische Formeln verwendet. Und da waren unter anderem 4 Gleichungen. Ja, da war so ein Dreieck, das stand auf dem Kopf, so ein X, so ein B und dann ist gleich ROTE. Und dann waren noch 3 andere Gleichungen. Und die 4 Gleichungen haben alles beschrieben, Wohlstand in dem Buch, wie wir sehen, wie wir hören, also alles, was mit Wellen zu tun hat. Maxwell-Gleichungen habe ich danach gelernt. Gut, und ich bin dann damals zu meinen Lehrern hingegangen und habe gesagt, könnt ihr mir das erklären? Hat der Erste gesagt, nee, das lernst du an der Uni, ist zu kompliziert. Okay, dachte ich mir, bisschen faul vielleicht, der Lehrer. Bin zum Nächsten gegangen, gleiche Antwort, lernst du an der Uni. Der Dritte hat dann das Gleiche gesagt, bis ich dann irgendwann verstanden habe, okay, ist vielleicht doch eher was für die Uni. Ich habe es selber nicht verstanden. Das war für mich der Impuls, Physik zu studieren. Ich wollte einfach verstehen, wie der Titel des Buches suggerierte, was hält die Welt im Innersten zusammen. So, habe es dann irgendwann mal verstanden während meines Studiums oder glaubte es verstanden zu haben. Und damit war dann die Physik für mich abgeschlossen. Und habe mich dann, bin halt in die Unternehmensberatung, um mal das reale Leben in Anführungszeichen kennenzulernen, weil Realität damals war eben auch, wenn man als Physiker auf einer Party war und über Quantenmechanik erzählt hat, dann sind die Mädels meistens zu den BWLern gegangen. Insofern habe ich mir gedacht, dann machst du halt was mit der Richtung. Ja, und bin in die Unternehmensberatung. Und von da an halt in die Corporate World immer weiter. Was aber immer blieb, war so diese Idee zu verstehen, ja, wie Systeme funktionieren. Die Physik habe ich verstanden, die Weltenformel ein bisschen und dann so die Corporate World ein bisschen und dann immer mehr sozusagen der Mensch. Ich habe dann eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, habe auch ein eigenes Institut mit einem Freund zusammen gegründet. Und so kam ich immer mehr in diese, ich will verstehen, wie Menschen funktionieren oder ticken, ja. Und das hat mich nie losgelassen und da war eben auch die Basis immer für die ganze transformatorische Arbeit, die ich geleistet habe in der Zwischenzeit. Ich habe viele verschiedene Rollen gemacht, was immer dabei war, war ein gewisser Transformationsanteil und der hat halt immer was mit Menschen zu tun gehabt und viel mit Zusammenarbeit. Ja, und ich sage immer, wenn die Zusammenarbeit im Unternehmen nicht funktioniert, dann liegt selten daran, dass der SharePoint nicht tut. Ja, es liegt meistens an uns Menschen. So, und das hat mich dann halt so weit fasziniert, dass ich das immer weiter ausgebaut habe, immer mehr mich damit beschäftigt habe und dann kombiniert habe mit dem, was ich sowieso für mich selbst schon Zeit meines Lebens gemacht habe, Sport, ja. Leistungssport und eben das Verständnis von Gesundheit, Körperbewusstsein. Welchen Sport hast du gemacht? Ich war früher eben Marathon und Triathlon.
Okay. Ja,
also ganz früher Biathlon und daraus, genau, sehr stark aus dem Ausdauerbereich kommend, genau, aber im Prinzip alles, was irgendwo mit Bällen zu tun hat, mit Teams, aber das ging halt später dann nicht mehr, wenn man arbeitet und in der Welt unterwegs ist, dann ist Teamsport etwas schwierig. Damit war es halt dann Marathon. Ja, das konnte man überall machen. Mit Turnschuhen kann man überall auf der Welt laufen gehen. Und die Kombination, das physische Bewusstsein, ja, was so ein Körper kann, plus das mentale Bewusstsein, das zu kombinieren. Das war letztendlich dann irgendwann auch der Weg in diese Rolle, die ich jetzt habe. Ja, dazwischen gab es noch viele verschiedene, aber eben Physik, Verständnis der Welt, Körper über den Leistungssport, dann entsprechend noch die mentale Dimension übers Coaching und die ganze Transformationsarbeit. Und das hat irgendwann mal zu dieser Rolle geführt.
Ja, total spannend. Also wie so diese Schnittstelle von Organisation, von Teamarbeit und der einzelnen Person, die im Unternehmen einen Unterschied macht. Jetzt, ich immer wieder, wenn ich merke, dass Leute sich ganz intensiv mit Wellbeing beschäftigen, dann gibt es da im Lebenslauf auch einen Moment, der mal wehgetan hat, wo wir dann uns gesagt haben, ich möchte wirklich auf die Suche gehen nach meinen innersten Ressourcen. Also das sehe ich immer wieder. So war es auch bei mir, Oliver. Bei mir war es ein Unfall, den ich hatte mit 17. Und ich habe dann irgendwie gelernt, eigentlich musst du immer wieder ein Stück noch tiefer gehen. Also so ein Aufruf vom Leben, ein bisschen tiefer zu gehen, noch tiefer zu gehen, bis das dann einerseits wieder Sinn macht, auch du das auch integriert hast. Und dann lernst du ganz viel, was du vielleicht dann auch teilen kannst. Gab es das bei dir auch? Oder wie bist du dazu gekommen, dass dich das so fesselt?
Ich finde es auch faszinierend. Und ich habe auch einen eigenen Podcast mit einem Kollegen zusammen, werde CEO deines Lebens. Und wir haben auch immer viele Menschen mit genau dieser Biografie, wo eben so ein Wendepunkt irgendwo mit drin ist, der zum Teil sehr schmerzhaft war. Ich habe bei mir gesucht, ich habe keinen gefunden.
Tatsächlich.
Es ist tatsächlich so. Ja. Und ich glaube mal, der Grund, warum ich trotzdem immer weiter gegangen bin, ist eins, ich hatte mal so, also wenn es einen Persönlichkeitstest gibt, den ich wirklich uneingeschränkt empfehle, und es gibt eigentlich nur einen, das ist der Clifton Strength Finder, der von Gallup angeboten wird. Und in dem, den habe ich erst vor ein paar Jahren gemacht, hätte ich den früher gemacht, hätte ich es vielleicht besser verstanden, wie ich ticke oder was mich antreibt. Und für mich ist der Top 1 ist einfach Neugier. Ja, und das war immer der Treiber in meinem Leben und immer wieder was Neues zu entdecken zu wollen. Und der Top Nummer 2 ist Verbundenheit, Connectedness. Ja, das heißt, ich versuche immer diese Sachen oder will diese Sachen miteinander in Verbindung setzen. Ja, ich habe so diese Grundhypothese, alles ist mit allem verbunden, was man ja physikalisch über Energiewellen auch irgendwie darstellen kann. Und dass die beiden in der Kombination haben, glaube ich, dazu geführt, dass ich einfach ganz viele verschiedene Sachen immer irgendwie ausprobiert habe, die, wenn ich das auf den Lebenslauf schreiben würde, ich kann natürlich immer eine Geschichte draus machen, ja, aber erstmal wirr klingen, ja, weil es da gibt es nicht den konsistenten Faden, irgendwo Banking, ja, oder irgendwo Finanzen oder irgendwo das, sondern das ist eigentlich so ein bisschen, wie so Physiker halt sind, zwischen allen Stühlen sitzen.
Das heißt, im Kern doch immer noch Physiker geblieben und dich interessiert, was im Innersten alles zusammenhält, ne?
Genau, und das Spannende ist ja, lange Jahre hinweg war es jetzt kein Thema mehr, ja, da waren einfach andere Systeme, die im Vordergrund standen. Jetzt gibt es ist eine total schöne Analogie, wie ich finde. Ja, es gibt ja so diese längste Studie der Menschheit, diese Harvard Longitudinal Study, die seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts läuft, jetzt von Robert Waldinger betreut wird, die ja das eine Thema zum Ziel hat, herauszufinden, was Menschen wirklich glücklich macht. Ja, und es ist nicht Herkunft, es ist nicht Einkommen, es ist nicht Geschlecht, es ist nicht Alter, es ist Verbundenheit. Gibt es Menschen? Gibt es einen Menschen, einen besten Freund in meinem Leben? Und das Spannende ist, wenn ich mir die Welt der kleinsten Teilchen anschaue, also Quanten, dann ist die Frage nach dem, wie geht es einem Teilchen, komplett irrelevant. Weil ich kann es nicht rausfinden, es sei denn, ich fange an, es zu messen und in dem Moment trete ich in Verbindung mit dem Teilchen und verändere den Energiezustand des Teilchens. Das heißt, diese Frage, wie ging es dem eigentlich, irrelevant, weil nicht messbar. Und für das Teilchen selbst ist es auch irrelevant, denn es ist immer nur in Beziehung mit einem anderen Teilchen. Ja, also wie die Spinnkorrelation ist, wie die Ladung ist, in Beziehung zu einem anderen Teilchen. Das heißt, in der Welt der kleinsten Teilchen geht es nur um eins, Beziehungen. Und in der Welt des Menschen geht es nur um eins, Verbindungen, Beziehungen. Ich finde das eine super spannende Parallele, zumal man immer sagt in der Physik, naja, das Mikroskopische das kannst du nicht aufs Makroskopische extrapolieren. Warum nicht? Ja, an bestimmten Stellen. Also von daher sehr viele Parallelen.
Sehr viele Parallelen und total spannende Parallelen. Ich hatte das Glück, Professor Waldinger kennenzulernen, in Harvard mit ihm länger zu sprechen. Ich finde es eine unglaubliche Studie. Ist ja die vierte Generation an Professoren, die das betreuen. Und ich meine, diese Quintessenz muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist so viel Lebensweisheit mit dabei. Und ich glaube, da sind wir vielleicht auch schon gerade bei deinem Buch, denn meine Erfahrung ist die, dass wenn ganz viel Kopfsalat da ist, wenn wir also mental so absorbiert sind, dass wir so mit uns selber beschäftigt sind, dass es extrem schwierig ist, Verbindungen aufzubauen. Und ich glaube, da bezahlt ihr dann auch ein Unternehmen einen Riesenpreis. Und wenn wir vielleicht mal kurz auf das Thema Deutsche Telekom eingehen, was für andere sicher total spannend ist, ein Unternehmen in rasanter Transformation, ein Unternehmen, das ja die digitale Transformation auch nach vorne treibt, total erfolgreich nach vorne treibt, ein Leuchtturm ist in Deutschland, wie ich finde, das aber sicherlich auch in den Gebälken so richtig herausgefordert wird. Wie erlebst du das denn, wenn die Leute alle rennen, wenn sie unter Druck sind? Wie kriegst du die Leute dahin, dass sie doch noch diesen Kopfsalat auseinanderbeineln, sodass sie in Beziehung treten können?
Also das ist eine super spannende Frage. Und ich weiß nicht, ob es uns gelingt. Wir arbeiten zumindest dran. Und es ist ja nicht nur ich, mein Team, unsere Arbeit, die das irgendwo gewährleistet. Ja, das ist ja die Arbeit von ganz vielen Führungskräften in diesem Unternehmen, das entsprechend mit Bewusstsein zu gestalten. Aber erlaubt mir noch mal einmal diese Umgebungswelt, in der wir operieren, kurz aufzuspannen. Ich glaube ja, viele Menschen reden über Energiekrise, Klimakrise. Ich glaube, was heißt glauben? Die Zahlen zeigen, wir haben eine menschliche Energiekrise. Ja. Menschen sind immer erschöpfter, deswegen steigen auch die Zahlen für Burnout, Depressionen unglaublich stark an, viel zu stark an. Vor allem auch in der jüngeren Generation, die ja eigentlich mit neuer Energie ins Unternehmen kommen soll, mit neuen Ideen. Und da wird es natürlich dann problematisch. Ja, woher soll denn die Innovation, die Ideen kommen, wenn Menschen erschöpft sind und nicht voll leistungsfähig sind? Und ich sage immer, und das ist ganz schön, wir haben es bei uns in der Strategie quasi verknüpft, wir wollen ja Leading Digital Telco sein als Deutsche Telekom, ja, was wir in vielen Bereichen sind. Und haben dann gesagt, naja, um Leading zu sein, braucht es Menschen, weil es immer noch die Hauptquelle von Energie im Unternehmen. Energie kommt auch aus der Steckdose, aber die meiste Energie, gerade eben Innovationsenergie, kommt von Menschen. Muss diese Energie der Menschen einfach top sein, ja, damit das Unternehmen Leading sein kann. Das heißt, Menschen müssen mehr als 100% leistungsfähig sein. Nicht jeden Tag, ja, aber im Schnitt. Ja. Und dafür muss ein Arbeitsplatz einfach so gestaltet sein, dass er den Menschen eher Energie gibt, als nur zu rauben. Weil wenn die meiste Wachzeit, die wir verbringen, ist typischerweise mit Arbeit. Wenn dem so ist, dann sollte der Arbeitsplatz eher Energie geben als nehmen, weil ansonsten laufen wir in Burnout oder in komplette Ausbrennung. Das ist nicht nachhaltig. Ja, und wir wollen als Unternehmen ja auch nachhaltig sein. Plus, es ist auch nicht klug und nicht ökonomisch, weil ich dann sonst nicht innovativ werden könnte. Sonst habe ich Menschen, die zwar nicht krank sind, aber eben auch nicht voll leistungsfähig sind. Und es ist ein Riesenunterschied zwischen nicht krank sein, also gesund sein und leistungsfähig. Und da wollen wir hin, dass wir sagen, wie kann ein Arbeitsplatz sein, der den Menschen Energie gibt, statt ihnen zu nehmen? Und das sind in der Strategie eben 5 Dimensionen, die wir aufgespannt haben. Und die kommen nicht von uns. Und das ist Research, die einfach zeigt, ja, wann fühlen Menschen sich in ihrer Mitte und fühlen sich energiegeladen und voller Kraft und Saft. Das ist eben, wenn die mentale Gesundheit passt, wenn die physische Gesundheit passt, wenn sich Menschen sicher fühlen, ja, das umfasst eben den gesamten Thema Arbeitsschutz, also die physische Sicherheit, aber eben auch die psychologische Sicherheit, ja, und wenn Menschen das Gefühl haben, sie sind irgendwo zugehörig, verbunden, und wenn Menschen das Gefühl haben, sie können wachsen, sie können entsprechend Karriere machen, sich entwickeln, ja, und daran sieht man schon, das sind jetzt nicht nur Dimensionen, die klassisch Wellbeing, Health and Safety betreffen, sondern es sind Unternehmen, die Dimensionen, die eigentlich das gesamte Arbeiten von Führung, von Teams betreffen und Systeme, Anreizsysteme beinhalten, also sehr holistisch. Und wir messen das halt entsprechend alle 2 Jahre durch unsere Mitarbeitendenbefragung, wo eben entsprechend viele Gesundheitsfragen auch mit dabei sind, um eben zu sehen, wo stehen wir hier an der Stelle? Ja, wie ist der Energielevel in einem Unternehmen, um darauf basierend eben Maßnahmen abzuleiten? Und das machen, wie gesagt, nicht nur wir, sondern das machen ganz viele Führungskräfte, die mit ihren Teams dann halt tagtäglich dran arbeiten, ja.
Ist total spannend und wir arbeiten ja schon viele Jahre zusammen im Bereich digitale Gesundheit und ich glaube, was in diesem, wenn du das Umfeld ansprichst, ne, wenn du davon sprichst, dass so viel im Wandel ist, dann wird ja Zeit so ein kostbares Gut. Aber ich glaube, es gibt 1001 Zeitmanagement-Seminare, aber egal wie wir es wenden und drehen, ich werde immer nur 24 Stunden haben, ich werde immer nur 7 Tage haben. Was ich sagen möchte, ist, Zeit ist limitiert, aber Energie ist ja unlimitiert. Ja. Es gibt keine Grenze, wie viel Energie ich mit mir aufnehmen kann. Und ich finde es wirklich spannend, dass ihr da so einen starken Fokus drauf legt. Energiemanagement in der Essenz und durch diese 5 Dimensionen dann eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir nicht nur so reaktiv handeln, wenn wir eben merken, die Batterien sind sehr, sehr tief, sondern dass wir kreativ handeln und dadurch auch wirklich einen Mehrwert schaffen fürs Unternehmen.
Ja, und ich glaube mal, also als Physiker leuchtet das Bild total ein. Und wenn man es den Menschen so präsentiert wie ein Akku, wie eine Batterie, ja, und sagt, naja, wieso soll die Glühbirne nachher leuchten, wenn der Akku halb leer ist oder 3/4 leer ist, ja, und wie lädst du eigentlich deinen eigenen persönlichen Akku wieder auf? Ja, und da kommt man natürlich in die Gefahr, du hattest ja vorher angesprochen, Transformation, unglaubliche Veränderungsgeschwindigkeit und natürlich auch der Druck, Zahlen zu erreichen, Milestones zu erreichen, ja, dann gerät es schon mal in Gefahr, an sich selbst zu denken und eher an die Ergebnisse zu denken. Oder eher an die Ergebnisse zu denken und weniger an das Team und die Menschen zu denken, wie es denen eigentlich geht. Und das ist ein Balanceakt. Ja, ich sage ja nicht, es ist entweder oder, sondern es ist eben die Kombination immer aus beidem, ja, damit es halt auch nachhaltig ist. Ja. Und das ist wie mit der Säge. Ja, ich kann sägen und den Baum immer weiter sägen und oder ich kann irgendwann mal kurz eine Pause machen und 15 Minuten die Säge schärfen, damit ich nachher schneller sägen kann. Ja. Ja, und den Trade-off, ja, den treffe nicht ich oder unser Team, sondern die Führungskräfte. Ja. Aber das Bewusstsein zu vermitteln, ja, welche Trade-offs mache ich denn, wann im Leben? Ja, weil dein Pink hat es letztens auch so schön gesagt, ich habe nie alle Dimensionen, ja, Familie, Beruf, Hobbys, Freunde, Gesundheit, alle gleichzeitig im Gleichgewicht. Ich mache immer irgendwo Trade-off-Entscheidungen. Ja. Ja, du hast ein Buch geschrieben, wenn du ein Buch schreibst, dann,
das ist ein Trade-off.
Dann hast du nicht die Möglichkeit, alle anderen Dimensionen gleichermaßen zu bedienen. Ja, dann will ich das machen. Und zur anderen Zeit, wenn das Buch fertig ist, dann kann ich mich wieder um andere Dimensionen kümmern. Und ich glaube, das zu verstehen, ja, eben nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, aber eben immer zu wissen, wie geht's mir? Ja, was brauche ich jetzt idealerweise? Und vielleicht kriege ich es jetzt nicht, aber vielleicht kriege ich es dann morgen, ja, um besser für mich und dann auch für andere sorgen zu können. Ja. Darum geht's.
Ja. Darum geht's und das braucht, glaube ich, immer wieder auch viel Mut. Ne? Also wenn du von diesen 15-minütigen Pausen sprichst, um die Säge zu schärfen. Ich glaube, Agilität entsteht aus diesem Dreiklang von schnell sein. Ich renne. Und wir müssen ja als Führungskraft, als Mitarbeiter in kürzester Zeit möglichst viel schaffen. Aber eben auch den Mut zu haben, immer wieder mal Pause einzulegen, diese 15 Minuten, um flexibel zu bleiben, ja, um eben die Richtung zu ändern, weil sich die Welt auch verändert hat. Und idealerweise wäre es natürlich klasse, wenn ich sogar schaffe, zu rennen und gewahr zu bleiben, also ruhig zu bleiben während dem Rennen und dann wirklich jeden Moment agil zu sein. Eine große Herausforderung, aber ich glaube, das Gebot der Stunde.
Und jetzt lernt man als Marathonläufer über 42,195 Kilometer immer zu gucken, ich muss natürlich die nächsten Schritte machen und ich sollte natürlich Pace haben und entsprechende Geschwindigkeit haben und gleichzeitig zu hören, kann ich diese Geschwindigkeit auch halten für die nächsten Kilometer, die noch kommen, ja, bis zum Ende. Auch da spielen Batterien und Energiereserven wieder eine Rolle. Aber lass mich eins noch sagen, du hattest gerade eben das Wort Mut in den Mund genommen. In meiner idealen Welt braucht es diesen Mut nicht, Pausen zu machen, sondern ein Team braucht nicht Mut, sondern hat die psychologische Sicherheit, ganz offen über Bedürfnisse zu sprechen. Sondern dass ich dann zu dir sagen könnte, du Christoph, jetzt gerade eben schlechte Zeit für die Podcast-Aufnahme. Ja, weil mir geht es gerade eben gar nicht gut. Ja, lass uns das vielleicht eine halbe Stunde machen, ich bräuchte jetzt das. Dann kann das Team sprechen, okay, wie kann jetzt vielleicht der Oliver ersetzt werden? Oder können wir alles andere so arrangieren, dass es für den Oliver auch passt? Und vielleicht kommt raus, das geht jetzt nicht, weil da wartet ein Kunde. Dann ist es, Oliver, okay, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde durchmachen, ja, auch wenn es dir jetzt nicht so gut geht. Aber diese Offenheit zu haben, diese Transparenz zu haben, wie geht's mir, wie geht's dir, was sind meine Stärken, was sind deine Stärken, und dann zu schauen, wie können wir das lösen, bestmöglich, sodass wir alle bestmöglich für uns sorgen. Das heißt nicht, jeder Einzelne bestmöglich versorgt ist, aber das Team bestmöglich versorgt ist. Das kriege ich hin, wenn ich diese psychologische Sicherheit habe, wenn jeder im Team idealerweise weiß, welche Stärken hat jeder andere, was kann ich von jemandem erwarten, und das geht. Ja. Und wenn du das im Team hast, dann fühlt sich Arbeit plötzlich auch nicht mehr so mühselig an. Ja, dann muss ich ja nicht den Mut haben, was auszusprechen, sondern das fließt einfach. Ja, und das geht. Ich habe in genügend Teams gearbeitet, die so unterwegs waren. Und dann habe ich nämlich auch kein Problem, meine Akkus aufzuladen. Ja, weil dann starte ich mit 100% Energie in den Tag. In so einem Teamsetting komme ich mit mehr als 100% Energie nach Hause, wenn ich nicht grobe Stockfehler für mich selber mache. Ja,
ja, total spannend. Ne? Und diese psychologische Sicherheit ist so wichtig. Die ist die Basis für so viele Aspekte des Erfolgreichens, Gesundens, Zusammenarbeitens. Und trotzdem ist genau die unter Gefahr, wenn Druck da ist, wenn man zum Beispiel weiß, Leute werden gehen gelassen, wenn Umstrukturierung da ist. Ich habe immer wieder erlebt, wie Teams, Organisationen, auch wirklich ganz erfolgreiche Teams und Organisationen, wo alles großartig zu laufen schien, wo alle gesagt haben, nee, wir haben so viel Vertrauen, so eine großartige psychologische Sicherheit, da richtig gelitten haben, wenn plötzlich die Zahlen nicht mehr gestimmt haben und man gemerkt hat, hier gibt es eine Umstrukturierung. Wie erlebst du das denn? Weil ich meine, hier geht richtig was ab, ne, bei der Deutschen Telekom.
Ich glaube, wir transformieren ja permanent. Nicht überall immer, aber wenn man sich anschaut, dann wird immer irgendwas umgebaut und Veränderungen da sind. Und das machen wir ja nicht, weil wir aus Jux und Tollerei, sondern weil letztendlich ja auch die makroökonomischen Bedingungen das einfordern. Ja, ja. Und KI jetzt nochmal andere Herausforderungen bringt, Wettbewerb eine andere Herausforderung bringt und keiner will für den Mobilfunkvertrag mehr zahlen. Ja, also sind wir natürlich angehalten, dem entsprechend Rechnung zu leisten. So, ich glaube mal, psychologische Sicherheit heißt ja nicht immer nur nett zu sein miteinander. Ja, wenn ich sage, ich brauche jetzt, dann heißt es nicht, ich bekomme jetzt, sondern ich habe die Möglichkeit, ein Bedürfnis zu äußern. Und das Bedürfnis, das alle haben in der Regel, ist Sicherheit, Jobsicherheit. So, und das geht in solchen Situationen eben, wie gesagt, keiner will mehr für seinen Anschluss zahlen, ist nur schwierig vereinbar. Insofern ist es einfach ein Mittel der Wahl, dass unsere Personaldecke in der Regel niedriger wird. So, ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen können sehr gut mit Klarheit umgehen. Und wenn die Klarheit heißt, Christoph, das geht hier nicht weiter, ja, und ich kann das nachvollziehbar begründen, dann kann ich immer noch freundlich in der Person sein, aber klar in der Sache. Und die Schwierigkeiten beginnen dann, wenn ich das vermische und irgendwie weich werde und das nicht klar begründen kann und sagen kann, eigentlich will ich nicht, aber Klarheit ist immer noch das Beste. Menschen können damit umgehen. Menschen können mit ganz viel Veränderung umgehen. Was blöd ist, ist Unsicherheit. Wenn ich die Angst habe, da könnte was passieren, das ist immer blöd. Ja, dann liegt es an mir, wenn ich Fakten nicht habe, wenn ich Klarheit nicht habe, dann muss ich ins Handeln kommen, damit ich durch die Angst durchkomme. Aber wenn man das klar strukturiert kommuniziert und begründet, dann ist es nicht schön, Ja, aber es hilft zumindest in diesem Prozess. Und wir bauen ja auch viele Unterstützungsmechanismen drumherum, dass das jetzt nicht irgendwie, und wir sind ja sowieso nicht in den USA, ja, wo es innerhalb von 14 Tagen dann der Job weg ist. Also ist schon nochmal eine andere Situation. Aber es ist natürlich blöd, für gerade wenn ich ein Team habe, das du ja gerade eben beschrieben hast, das richtig gut zusammengearbeitet hat, das eben diese psychologische Sicherheit hat, stärkenorientiert arbeitet und dann heißt, by the way, wir müssen jetzt euch neu sortieren. Das ist doof, das ist auch deswegen dumm, weil wir sehen in unseren Zahlen, dass ein psychologischer Protektor, der super gut und super stark ist und der natürlich bei all diesen ganzen Transformationswirren außerhalb von uns sehr protektiv wirkt, ist Teamzusammenhalt. Und wenn ich natürlich den disruptiere durch Transformation, dann muss ich aufpassen, dass ich schnell wieder in neuen Teams mir die Zeit nehme, diese Sicherheit zu bauen. Das heißt ja nicht, dass es nicht geht. Ja, ich darf es nur nicht vergessen, ja, Zeit dafür zu investieren, Säge schärfen, um dann wieder ein hochperformantes Team bauen zu können. Ja, das kann ja auch in einer neuen Teamkonstellation passieren. Aber es passiert halt nicht automatisch, man muss schon was dafür investieren und tun.
Ja, und ich meine, unterschiedliche Teammitglieder reagieren ja auch ganz unterschiedlich. Und ich glaube, jeder von uns reagiert auch zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich auf Unsicherheit und Veränderung im Äußeren. Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass es manchmal für Menschen, auch für Führungskräfte, so schmerzhaft sein kann, eine einfache Veränderung im Team oder die Aussicht darauf, wie der Verlust eines geliebten Partners im familiären Umfeld. Und was mir immer wieder auffällt, ist diese eine Säule Sicherheit, die du benannt hast, Stabilität, Sicherheit. Ich glaube, wir leben in Zeiten, wir leben ja in der VUCA-Welt, wo wir fast als Führungskraft aufgefordert sind, diese Sicherheit nicht mehr im Außen zu suchen, sondern im Inneren. Und uns die Frage zu stellen, was verändert sich denn nicht? Weil ich als Christoph war ja schon Christoph, bevor ich CEO von Telex geworden bin, und ich werde immer noch Christoph sein, wenn ich diese Rolle nicht mehr habe. Und ich glaube, manchmal klammern wir uns auch sehr, sehr stark in unserer Identität an diese Rollen, und dann tut das unglaublich weh. Schon nur die Aussicht auf die Veränderung darauf. Und ich glaube, das geschieht auch dann gerade schnell, wenn wir das, was wir tun, auch lieben.
Ja. Ja, die Gefahr ist da. Und ich meine, das ist auch als Unternehmen immer noch so, dass wir wollen ja eigentlich, und wir haben ja bei uns und sind auch stolz drauf, dass wir diesen Hashtag Werkstolz haben, wo viele Menschen sich einfach auch mit dieser Firma identifizieren. Das ist einerseits super, so wie du sagst. Das hat aber auch den Nachteil, wenn die Identifikation so weit geht, dass ich meinen persönlichen Wert daran bemesse, an einem Job, den ich habe, oder an einer Anstellung, die ich bei der Deutschen Telekom jetzt in dem Fall oder bei jedem anderen Unternehmen auch habe. Dann mache ich mich, genau wie du sagst, abhängig, dass mein Wertesystem daran hängt, an etwas, was natürlich labil ist und was nicht komplett in meiner Kontrolle liegt. Ja, und so Jobs können auch wegfallen. Ja, selbst wenn ich einen guten Job mache, er kann wegfallen. Und dann ist nicht nur der Job weg, sondern auch meine Identität plötzlich weg. Und dann wird's ärgerlich. Nicht nur ärgerlich, sondern dann tut es wirklich, wirklich weh. Ja, und das gilt zu vermeiden. Deswegen hat Netflix das ganz gut gemacht. Ja. We are not a family. Ja, wir sind keine Familie. Wir sind ein Team. Und es ist immer noch eine transaktionale Arbeitsbeziehung. Hochprofessionell. Ja. Du kriegst gut Geld und wir kriegen gut Leistung. So, und auf der Basis darf das auch Spaß machen. Aber man sollte immer gewahr sein, das kann auch endlich sein. Und es ist keine Familie, weil Familienbeziehungen sind unendlich. Da komme ich nicht raus. Aber Teambeziehungen, Unternehmensbeziehungen, Arbeitsbeziehungen sind einfach transaktional und endlich. Ja, und irgendwann definitiv endlich, weil spätestens, wenn wir in Pension, Rente oder was auch immer gehen, sind sie endlich. Und sollte ich mir vorher schon Gedanken machen, am besten vom Tag 1 an.
Ja. Finde ich eine ganz wichtige Unterscheidung, weil es ist tatsächlich verführerisch zu sagen, wir sind wie eine Familie. Und das ist per se, ich glaube, in der Intention oft gut gemeint und das soll sich vielleicht auch so anfühlen, aber es ist ganz de facto nicht so, sondern es ist immer endlich. Und es kann zu harten Schnitten führen, weil unter dem Schnitt muss das Unternehmen laufen. Ich meine, das Thema Identität ist ja so spannend. Also ich meine, ich weiß nicht, wenn ich manchmal, vielleicht kennst du das, guckst in den Spiegel morgens und merkst, oh, ich bin ja älter geworden, und denkst dir aber manchmal auch, aber etwas in mir ist doch immer noch der Gleiche, ne? Oder die Gleiche. Da gibt es ja etwas in uns, was sich eben nicht verändert. Und mit dem aber auch in Beziehung zu bleiben und sich mit dem auch zu identifizieren, was wir wirklich im Kern sind, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe in der VUCA-Welt, aber keine einfache.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, Und wir hatten letztes Jahr bei uns im Podcast den Alex Porasch, so ein Zen-Philosoph. Der hat eben auch darauf abgezielt, diese Identität, was bin ich, was ist das Sein? Und auf die Suche danach, und er hat es nach Jahrzehnten immer noch nicht herausgefunden. Und ich komme zurück zu meinen kleinsten Teilchen. Die Frage, wie geht's dem Teilchen, ist irrelevant. Und wer bin ich, ist vielleicht auch irrelevant. Vielleicht. Ich sage nicht, dass es so ist. Ja. Aber weil ich bin jemand anders in Beziehung zu dir, als in Beziehung zu meiner Chefin, als in Beziehung zu meiner Frau, als in Beziehung zu meinen Freunden. Das heißt, ich manifestiere eigentlich immer nur in der Präsenz eines anderen. Und wenn ich das ernst nehme, dann ist die Frage nach dem Selbst, nach dem Ich, nach dem Ego nicht mehr so relevant. Ja, und es tut insofern ganz gut, weil es nämlich das Ego ein Stück weit kleiner hält. Ja, und wir haben sowieso viel zu viel Egoismen in der Welt. Und diese ganze Individualität in dieser Welt nimmt sowieso global, weltweit seit 30 Jahren zu. Und ich glaube, die tut uns nicht gut. Und eher die Frage des Wirs, ja, was kann ich für dich tun oder wer bin ich mit dir zusammen und wie kann ich meine Beziehung mit dir oder anderen verbessern, entwickeln und wer ist der Kern der Beziehung? Die Frage finde ich viel spannender als die Frage nach, wer bin ich?
Aber das ist meine Sicht. Das ist spannend. Meine persönliche Erfahrung und vielleicht schließt sich das gar nicht aus. Ich sehe das in dem Moment, wo ich mehr mit mir verbunden bin, sofort die Beziehung zum anderen auch nochmal eine ganz andere Qualität hat. Weißt du, und da kommt ja auch dieser Kopfsalat wieder ins Spiel, weil wenn ich nur hier bin und nicht hier, dann ist es extrem schwierig, diese Verbindung wirklich auch wahrzunehmen. Ja.
Da bin ich dabei. Also ja. So kaufe ich es total, ja, ohne dass ich mit mir in Verbindung bin und Bewusstsein habe, wie geht es mir in dem Sinne, fällt es mir schwer, in echter guter Verbindung zu jemand anderem zu sein. Das stimmt. Mir ging es eher um diese philosophische Dimension des Egos, ja, das ich hier trennen wollte. Aber das Bewusstsein, um wie geht es mir und wie sind meine Energieressourcen und als Basis für echte gute Verbindung in der Gegenwart mit jemand anderem gekauft.
Mit jemand anderem.
Ja, 100%. Danke für die Ergänzung.
Ja. Jetzt gibt es ja in deinem Buch nicht nur ums Thema Kopfsalat, sondern auch Bauchgefühl. Und mein Gedanke dazu, du hast ja viel mehr Gedanken dazu gemacht, hast das Buch geschrieben. Aber mein Gedanke, wie ich hier sitze, ist der, dass, wenn wir uns mal ein bisschen zurückschauen, die erste industrielle Revolution, ja, was ist da passiert? Die Bedeutung unserer Hände, der manuellen Arbeit hat sich reduziert. Wir haben Geld verdient, das beste Geld verdient, plötzlich über Jahrhunderte danach, mit dem Kopf, mit dem Intellekt. Und jetzt passiert ja in der Welt, in der vierten, fünften industriellen Revolution ja was ganz Spannendes. Jetzt verändert sich plötzlich ganz, ganz prägnant die Bedeutung des Kopfes, weil ja die künstliche Intelligenz, ChatGPT und so weiter, mit einem Knopfdruck alle Infos bereithält, plus Dinge auch in Beziehung setzt. Und zwar in einer absolut genialen, vielleicht sogar teilweise besseren Art und Weise, die wir das leisten können. Und jetzt ist ja die Frage, um relevant zu bleiben, was wird jetzt hier wichtig des Menschseins? Und da lande ich dann persönlich beim Bauchgefühl, da lande ich beim Herz, bei der Empathie, bei der Innovationskraft, bei der Kreativität, vielleicht sogar bei der Intuition. Und auch bei der Fähigkeit, sich in Beziehung zu setzen. Deshalb finde ich das Buch, wie es geschrieben hat, total relevant. Nicht nur für den heutigen Diskurs von dem, was uns ausmacht, sondern eben auch für die Zukunft. Habt ihr das auch so groß gedacht? Wo siehst du uns da hinlaufen und wie siehst du die Bedeutung des Bauchgefühls?
Also super guter Punkt, den du machst mit dem Bauchgefühl. Ja. Und de facto ist es ja so. Ich meine, wir lügen uns ja ständig. Ich bin bewusst ein bisschen provokant jetzt. Etwas in die Tasche, wenn wir sagen, wir treffen datenbasiert Entscheidungen und weil das ist 10% unseres präfrontalen Kortex, der das tut. 90% läuft autonom ab. Mhm. Bauchgefühl. Ja, was wir mit Bauchgefühl beschreiben. Aber es sind autonom verankerte Entscheidungsprozesse, die passieren, über die wir nicht ständig nachdenken, sondern die tun wir. Und in der Regel auch die 10% der Entscheidungen treffen wir, nachdem 90% unseres autonomen Nervensystem schon die Entscheidung getroffen haben. Ja, und rechtfertigen nachher mit den Daten die Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja. Also wir sind sehr stark autonom unterwegs als Menschen, logisch, wir sind Energiesparmonster und sind so ja auch ziemlich erfolgreich geworden. Ja, und sind sehr stolz auf diesen präfrontalen Kortex. Ja, das ist auch eine Errungenschaft. So, und jetzt kommt die Maschine. Ja, und die ist besser in dieser Leistung. Und es kratzt natürlich wieder an Ego. Ja, weil das, wo wir gesagt haben, wir haben Bewusstsein, wir haben dieses Gehirn, das setzt uns von anderen Spezies auf diesem Planeten ab, das wird plötzlich disruptiert durch was viel besser ist. Und ich sehe eine Riesenchance da drin, denn nicht nur, dass wir besser und schneller werden, wir können vielleicht damit das auch, aber vor allem damit, dass ich glaube, wir haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, häufig genug als Menschen die besseren Maschinen zu werden. Wir wollen perfekt sein. Ja, schau dir Instagram an und Co. Wir wollen perfekt aussehen. Wir wollen perfekte Entscheidungen treffen. Wir wollen das perfekte System bauen. Als Menschen. Das, was wir Menschen können, ist Fehler machen. Eine Maschine, ein Computer macht in einer Trillion Rechenoperationen macht der mal was falsch. Gut, LLMs halluzinieren ein bisschen mehr noch, aber das kriegen sie auch weg. Aber wir Menschen haben eine Gabe, Fehler zu machen. Und die größten Erfindungen sind häufig aus Fehlern passiert. Ja, aber wir tun so, als wollen wir perfekt sein. Und ich glaube, jetzt haben wir eine Chance, weil wir werden nie so perfekt sein wie diese Maschinen. Jetzt haben wir eine Chance zu sagen, dann lass uns die Maschinen das Perfekte machen. Und wir kümmern uns um das, was wir eigentlich von der Anlage her besser könnten. Bauchgefühl. Ja, wir können mit Empathie sein, wir kümmern uns um Verbindung, wir kümmern uns um das, was Menschen als Menschen ausmacht und nicht die bessere Maschine zu sein. Ich glaube, das hat uns sehr gestresst. Ja, das stresst uns auch und wir merken es ja auch, ja, das, weil der Stress nimmt zu, weil perfekt zu sein ist schon echt anstrengend. Und da sehe ich eine große Chance, wenn wir sie denn so ergreifen. Denn aktuell, wenn du Menschen fragen würdest, dann würden 68%, da gab es eine schöne, schön, vom Ergebnis ja nicht schön, aber ja, eine große Studie, die gemacht wurde von Oracle und dem Institut. 68% der Menschen sagen, mentalen Problemen gehe ich lieber zum Roboter als zu einer Führungskraft. Ja. Autsch.
Das
tut weh. Ja. Ja, für Menschen, die eigentlich eins könnten, Empathie. Aber wenn wir halt auch als Führungskräfte nicht unseren Hauptzweck darin sehen, für Menschen da zu sein, und in Beziehung zu treten und Beziehungsmanagement als Hauptaufgabe sehen, sondern immer nur das Management von Zahlen als Ergebnis, als unsere Aufgabe betrachten, dann brauchen wir uns als Führungskräfte auch nicht wundern, wenn die KI unseren Job übernimmt. Ja. Weil das können die besser. Zahlen managen können die besser. Aber Menschen, Beziehungen zu managen oder was heißt zu managen? Beziehungen zu managen klingt zu mechanistisch. Ja, aber sich darum zu kümmern, um das Beziehungsmanagement, das würde ich jetzt nicht einer KI geben. Ja. Ja, das würde ich als Mensch lieber machen wollen. Und das führt uns zurück zum Kern des Menschseins.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, für mich das Bild, was mir immer wieder hochkommt, ist, dass wir versuchen, den Roboter auszurobotern. Ne? Also, und damit natürlich immer Zweiter in der Klasse bleiben.
Genau.
Und ich arbeite jetzt und wir mit dem T-Lex-Institut jetzt jeden Tag mit Führungskräften zusammen und in der Regel triffst du eine Person, die gerade aus dem letzten Meeting kommt, sich irgendwie versucht nochmals einzuruckeln und jetzt halt da vor dir sitzt. Und es ist unglaublich schwierig, dann dieses menschliche Potenzial, das in uns schlummert, zu nutzen. Ja, es gab schon in den 80er Jahren eine große Studie an der Universität in den USA mit Theologiestudenten, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man eigentlich ziemlich fies ein Experiment gemacht hat. Theologiestudenten sollten einen Vortrag halten und zwar über Mitgefühl und Liebe und so weiter und so fort. Haben sich intensiv darauf vorbereitet und dann im Campus auf dem Weg dorthin hat man drei Gruppen gemacht. Der ersten Gruppe wurde gesagt, ihr seid viel zu spät, ihr müsst rennen. Der zweite Gruppe haben wir gesagt, ja, ist okay, ihr schafft das. Und dritte Gruppe wurde kein Druck gemacht. Und dann vor der Halle, stell dir vor, bevor die einen Vortrag geben, über Liebe und Mitgefühl liegt eine Frau am Boden und eine Alte und bittet um Hilfe. Was machen die? In 90% der Fälle klettern die quasi noch über die hinweg und weil sie keine Zeit
haben. Bei den ersten, die so unter Druck gesetzt wurden.
Ja. Und spannenderweise, selbst bei denen, die nicht unter Druck gesetzt waren, haben nur 65% angehalten. Nur 65%. Und man hat sich gefragt, warum. Das Ding ist, wir sind ja so oft schon im Skript drin. Ja, ich treffe jemanden auf dem Korridor hier bei der Deutschen Telekom. Ich bin zwar eigentlich da, ja, körperlich, aber mental schon im nächsten Meeting. Und dann ist es schwierig, in Empathie zu kommen. Unsere Spiegelneuronen können gar nicht funktionieren. Aber es ist natürlich auch ganz schwierig, dieses Bauchgefühl anzuzapfen. Was machen wir denn jetzt nun?
Also in dem Buch haben wir ja ganz viele praktische Beispiele beschrieben, wie es auch gehen kann. Und ich meine, du hast ja in deinem Buch ähnliche Praktiken beschrieben. Ich meine, eine ist ja schon mal, sich dessen bewusst zu sein und zu werden, ja, wie wir funktionieren. Und meine Co-Autorin, die Laura Wünsch, sagt immer, ja, 10% unseres Hirns ist halt noch Neandertaler. Ja, wir sind halt dann noch in der Steinzeit. Insofern nehmen wir halt Rücksicht auf diesen Steinzeitmenschen, ja, und setzen uns bewusst nicht noch mehr unter diesen Stress, denn Stress und Angst macht dumm. Und weil wenn wir vor dem Säbelzahntiger stehen, dann, das ist so das Bild, auch wenn es heute keinen mehr gibt, aber das, was mit den Studenten oder den Theologiestudenten hier gemacht wurde, ist ja genau das Pendant zum Säbelzahntiger. Ich setze sie jetzt bewusst unter Stress, damit kommt Fight, Flight, Freeze, ja, meine Neuronen verengen sich, ich habe nur noch ein Ziel vor Augen, das mache ich, und wenn da eine Frau liegt, gehe ich halt drüber, weil ich sehe nur mein Ziel. Es verengt den Menschen, es verengt das. Wir werfen uns komplett unser Potenzial weg, ja, das du vorhin beschrieben hast, das die Menschen haben, wenn wir uns so einengen. Das heißt, sich dessen bewusst zu sein, ist schon mal hilfreich. Und ich meine, du hast es in deinem Buch auch beschrieben, was kann ich tun? Wir haben eine Superpower. Ja. Jeder von uns, 36.000 Mal am Tag, Atmung. Ja. Und da gibt es ja wunderschöne Atemübungen, die man machen kann, um sich mal ins Hier und Jetzt zu bringen, um den Parasympathikus, also das System, das eher für die Entspannung sorgt, ja, wieder zu aktivieren, wenn, ganz wichtig, wenn ich eben in die Entspannung kommen will. Wenn da wirklich ein Säbelzahntiger vor mir ist, ja, dann ist das die falsche Strategie. Also wenn ich wirklich in so einer absoluten Stress- und Performance-Situation bin oder einen 100-Meter-Lauf im Finale laufe, dann mache ich Atemübungen, die genau das Gegenteil machen, ja. Ich atme in die Brust, ich atme tief durch den Mund in die Brust, ganz heftig, um mich voll zu erregen, ja, damit ich voll leistungsfähig bin. Aber bitte nur kurzzeitig. Ja. Und dann, wenn ich in die Entspannung kommen will, und das ist meistens der Fall, weil meistens laufen wir schon hochtourig durch die Gegend, ja, durch die Gänge auf dem Weg zum nächsten Meeting, zum nächsten Termin und schnell noch die Kinder hier abholen und das managen. Oh ja, man merkt schon an der Stimme. Genau, dann einfach mal in den Bauch zu atmen, sowieso immer nur durch die Nase, in den Bauch zu atmen und länger ausatmen als einatmen.
Ja.
Und das bewusst für 2 Minuten. Einfach nur länger ausatmen als einatmen. Ja, hilft schon mal zu regulieren. So, wenn man will, kann man auch noch eine 4-4-4-Atmung machen. 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen. Das ist dann eher Box-Breathing, das machen die Navy Seals, wenn sie auch noch fokussiert sein wollen. Also gibt es unzählige Atemübungen und das ist da, for free, jederzeit. Ja, wir müssen es nur in Anführungszeichen dann auch einsetzen, und das setzt halt voraus, dass wir uns verstehen, ja, ein bisschen, wie wir ticken und bewusst sind, dass wir jetzt einfach im Stress sind. Und das Problem ist halt, wir haben keinen guten Sensor für Stress. Wir sagen zwar ab und zu, wir sind gestresst, aber wir haben keinen Sensor. Wenn ich jetzt ein gebrochenes Bein hätte, dann würdest du es sehen, würde ich merken, es tut weh, ja. Aber wenn ich gestresst bin, dann sagt mir kein Sensor, Oliver, du bist jetzt gestresst. Mhm. Deswegen experimentiere ich ja mit diesen ganzen Gadgets hier, die mir zeigen, meine Herzfrequenzvariabilität und Co., um nicht nur ein Gefühl dafür zu bekommen, sondern Daten dafür zu bekommen. Ja, was sind denn Situationen, die mich stressen und welche entspannen mich eher und welche Übungen? Und ich kann es ja sehen. Ja, deswegen diese Übungen, diese Atemübungen, die ich gerade eben gesagt habe, die ist ja nachweislich messbar, geht Herzfrequenzvariabilität hoch, damit Stress runter, ja, und Puls beruhigt sich. Also man kann das messen, aber eben nur, wenn man solche Geräte hat, ohne sich aber dann abhängig zu machen, wieder sklavisch von diesen Geräten. Ja? Also auch da wieder nicht entweder oder, sondern bitte immer noch Mensch sein, ja, und immer noch Spaß haben am Leben und sich nicht zum Sklaven machen von irgendwelchen Geräten.
Absolut. Und ich meine, ich praktiziere selber seit über 30 Jahren jeden Morgen Atemtechnik. Heute habe ich um 4 Uhr früh gemacht, weil ich früh aufstehen wollte. Und die Wirkung ist unglaublich. Es ist immer noch trotzdem sehr, und ne, es werden jetzt mittlerweile Bücher geschrieben, wir beide haben Bücher drüber geschrieben. Und trotzdem ist es so, dass viele Teile der Bevölkerung diese Superkraft nicht nutzen. Ich meine, jeden Morgen, ich bin sicher auch hier bei der Deutschen Telekom, fragen wir uns, hast du gut geschlafen, hast du gut gegessen, aber welches ist die wichtigste Energiequelle? Der Atem. Wir fragen aber nicht, guten Morgen, wie ist der Atem? Und dann steht im Team eine lebhafte Diskussion, bei mir ist es hier ganz intensiv, aber da ein bisschen. Es wird noch nicht genutzt. Ja, also Untersuchungen zeigen ja, wir nutzen so rund ein Drittel unserer Lungenvolumens, ein Grund, dass viele sitzen. Ich meine, wenn du oder ich, wenn uns gesagt würde, wir dürfen nur ein Drittel von dem schlafen, was wir eigentlich brauchen, oder ein Drittel von dem essen, von dem, was wir brauchen, dann würden wir auf die Barrikaden gehen. Und beim Atmen machen wir das. Wie siehst du das? Wie ist so die Bereitschaft oder das Bewusstsein in Bezug auf diese Superpower? hier im Unternehmen hat schon zugenommen, ne?
Also ich glaube, es nimmt zu.
Ja.
Ja, definitiv. Und ich glaube, wir haben auch kein Problem, ich sag mal, Workshops damit voll zu bekommen, Menschen zu begeistern, mal mitzumachen. Und wir haben auch kein Erkenntnisproblem. Ja? Ja. Und meine Co-Autorin, die Laura, sagt immer so schön, wir sind Erkenntnisriesen und Umsetzungszwerge. Ja. Und das ist halt ein Stück weit, weil es braucht halt neue Routinen. Ja? Und das Problem sind nicht die neuen Routinen, die Herausforderungen sind, die alten Routinen zu verlernen, damit Platz ist für neue Routinen. Und das ist ja, Atem ist halt komplett unterbewusst in der Regel. Ja, und das ist auch gut so. Aber umso bewusster muss ich sozusagen hier eingreifen, um was Erlerntes zu verlernen, damit ich neue Routinen etabliere. Eben länger ausatmen als einatmen. Ja, das setzt Bewusstsein voraus und das setzt Übung voraus. Und es gibt eine schöne Übung von Buteyko, ehemaligen russischen Arzt, die ich halt ab und zu praktiziere. Und die ist echt anstrengend. Ja, und das bei etwas, was eigentlich funktioniert, atmen. Ja, und warum soll ich mich anstrengen bei etwas, was eigentlich funktioniert? Ja, und man geht ins Fitnesscenter, man stemmt irgendwelche Hanteln oder so. Das fühlt sich so an, okay, da habe ich einen Widerstand. Fühlt sich irgendwie noch besser an. Atmung fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn ich dann in den Widerstand reinlaufe. Ja. Also ich glaube, auch das dürfen wir lernen, ja, weil wir es halt nicht gewohnt sind. Und ich glaube aber, das Bewusstsein wird breiter, auch durch solche Bücher und durch solche auch YouTube-Videos, die es dazu gibt. Und es darf halt aus Bewusstsein dann jetzt noch Umsetzung werden. Ja. Ja. Aber es ist halt die Riesenwirkung, ja, weil es kostet keine Mitgliedschaft. Jeder hat es jederzeit. Ja. Ich kann es auch zu Hause am Sofa machen. Wenn vorne Netflix läuft, dann mache ich eben eine Atemübung.
Ja.
Ja, es schließt sich noch nicht mal aus, im Gegenteil. Man kann es wunderbar parallelisieren. Nur ein bisschen Bewusstsein. Und auch da hilft wieder ein System, das eben unterstützt. Wenn ich sage, ich habe jetzt das Bedürfnis, ich möchte das machen. Ja, wollt ihr mitmachen? Nee, aber darf ich es machen? Jo, ist okay. Dann eben nicht das Gefühl zu haben, ich bin jetzt der Alien, ja, sondern einfach so, okay, dann mache ich es jetzt. Und dann, guess what, da kommen auch andere Menschen und machen mit. Ja, weil sie es merken, über kurz oder lang, es tut gut. Ja, ich kann besser Treppen steigen plötzlich. Ja, ich bin nicht mehr so aufbrausend in Meetings oder gegenüber meinem Partner, meiner Partnerin. Also es hat ja nur positive Effekte mit relativ wenig Aufwand. Und ich glaube, das ist eben das raus aus dem Funktionieren, rein ins Ausprobieren,
ja,
und dann positive Erfahrungen sammeln. Viel besser als stundenlang zu diskutieren über Vor- und Nachteile, ausprobieren und merken am eigenen Körper, tut ja gut. Ja, wunderbar.
Ja, das Schöne ist ja, es ist nie zu spät, mit Atemübungen zu beginnen. Wo wir gerade drüber sprechen, was mir einfällt, was mich unglaublich berührt hat in diesem Jahr, Oliver, ist, mein Vater ist jetzt Mitte 80 und hat ja, so sagen wir, meinen beruflichen Werdegang zu Beginn mit großer Sorge beobachtet. Das war ja nicht Mainstream, jetzt hier in Unternehmen Atemtechniken und Resilienz und so weiter und so fort zu unterrichten. Und hat jetzt das dann sehr wertgeschätzt, aber nie den Zugang zu Atemtechniken gefunden. Hat jetzt Demenz, ne? Also es ist schwierig, sich zu erinnern und so weiter. Und hat aber trotzdem mein Buch gelesen. Ja? Und ruft mich dann eines Tages an und sagt, Christoph, ich mache jetzt gerade eine Atemübung. Die Nasenatmung, ne? Alternierende Nasenatmung. Und das fühlt sich richtig gut an. Und das Verrückte war und ist, dass er dadurch wieder besser erinnern kann. Und ich war neulich seit ich ein kleiner Junge bin, was uns verbindet, ist, wir gehen zusammen zum Fußball. Heute ist es kompliziert, manchmal klappt es mit ihm, manchmal nicht, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann meint er zu mir, weißt du, Christoph, ich bin jetzt noch kein Professor, aber ich kämpfe mich da rein, weißt du? Und er macht jetzt da irgendwie, sitzt da und ne, wir wissen wissenschaftlich, der Hippocampus wird da aktiviert und plötzlich geht da wieder ein bisschen mehr. Und minimale Unterschiede können die Lebensqualität schon wieder so verändern. Und tatsächlich, momentan ist es so, wenn ich ihm Freitag sage, ich komme samstags, kann er sich daran erinnern. Also es hat wirklich einen Unterschied gemacht. Das war vor ein paar Monaten noch nicht der Fall. Und ich glaube, dieses enorme Potenzial haben wir noch nicht ausgeschöpft als Gesellschaft, ob privat oder in Unternehmen. Ich hatte das Glück, ich habe das ja in Indien dann sehr verstärkt kennengelernt, also 1997 von Sri Ravi Shankar die Sky-Atmung erlernt. Und da geht es ja darum, auch dieses Potenzial zu nutzen, diese Verbindung zwischen Emotion und dem Atem. Und wenn ich mir überlege, na, heute gibt es ja Untersuchungen, die zeigen, dass 90% der Top-Performer sind hoch in emotionaler Intelligenz. Und viel wichtiger als die kognitive Intelligenz, für beruflichen Erfolg ist die emotionale Intelligenz. Das liest man dann und staunt und dann stellt man sich die Frage, ja, wie kann ich jetzt meine Emotionen managen? Und dann sind wir auch schon wieder sehr bald beim Atmen, weil wir wissen, für dich und für mich und für jede Zuhörerin ist es so, dass wenn den gesamten Tag, wenn den gesamten Leben widerspiegelt, der Atemrhythmus unsere Emotionen. Auch an diesem heutigen Tag hat sich der Atemrhythmus ständig verändert, weil sich die Emotionen verändert hat. Und was die Yogis wussten und die Wissenschaft bestätigen konnte heute die Moderne ist, das ist keine Einbahnstraße, sondern wenn ich mit dem Atem arbeite, dann kann ich direkt die Emotionen beeinflussen. Ja. Und das ist ja so entscheidend, auch in der Führung. Ich meine, wie viele Momente haben wir schon negativ beeinflusst, wir alle im Privaten und beruflich, weil wir überreagiert haben. Ja? Und wenn wir da vielleicht durch die gezielte Atemübung in der Ruhe gekommen wären, hätten wir die Situation ganz anders gelöst.
Ja. Da, also schönes Beispiel, das ja. du mit deinem Vater gebracht hast. Und ich glaube, solche Geschichten helfen, ja, diese Wirksamkeit einfach zu illustrieren. Ja, und ich glaube, solche Geschichten braucht es einfach. Und es ist ja, ich hatte Buteyko angesprochen, der russische Arzt hat in den 60er Jahren ja Ähnliches festgestellt, erstmal bei Patientinnen, die halt eigentlich schon quasi dem Sterben hingegeben wurden, und der hat halt festgestellt, die Patienten haben dann immer angefangen zu hyperventilieren, wenn der Tod sich genähert hat. Und hat dann angefangen, mit diesen Patienten eben ruhigere Atemübungen zu machen, also versucht, den Atem zu beruhigen. Und eigentlich nur mit der ursprünglichen Intention, dass der Tod einfach sanfter erfolgt. Hat dann aber festgestellt, nicht bei allen, aber bei einigen Menschen, dass erstmal das sich deutlich verlängert hat. Manche konnten sogar wieder entlassen werden aus dem Krankenhaus, nur dadurch, dass aus dieser Hyperventilation eine ruhige Atmung wurde. Eine bewusste, ruhige Atmung. Und das und solche Geschichten, wie du mit deinem Vater erzählt hast, zeigen halt, Leute, das ist wirklich serious, ja. Also es ist ernst und ist nicht nur irgendwie Hokuspokus. Ja. Ja, und es gibt ja einen Grund, warum viele Zivilisationen und Kulturen, ja, sei es Buddhismus, Zen-Buddhismus oder andere, oder Yoga entsprechend viel mit dem Atmen entsprechend gemacht haben. Das muss ja irgendwo herkommen. Wir haben halt in der westlichen Welt, Descartes sei Dank, irgendwann verlernt, etwas gemacht, den Körper und den Geist zu trennen. Ja? Und das, glaube ich, hat uns einen strukturellen Nachteil ja. gegenüber solchen asiatischen Kulturen ja. gebracht, die das halt nie getrennt hatten. Ja. Und deswegen, wir dürfen es wieder zusammen denken ja. und nicht nur denken, sondern zusammen betrachten. Und Atmen verbindet eben alles. Alles mit allem im ja. Körper ja, und mit der Umgebung. Und dieses holistische Betrachten, ja, das dürfen wir jetzt gerade eben wieder lernen, was die asiatischen Kulturen nie verlernt hatten.
Ja. Ich glaube, da ist unsere wissenschaftliche eine Sackgasse gelaufen und das hat uns nicht wirklich viel gebracht. Nee,
ich sag mal, Descartes ja. hat vieles ja. zum Guten gemacht, aber diese Trennung, ja, ja die wirkt halt, und zwar im 15. Jahrhundert, ja, ja und die wirkt halt immer noch nach ja. und nachteilig, ja. leider Gottes. Ja.
Ja. ja, da muss man sich wirklich auch manchmal in der Arbeit mit Unternehmen oder mit Führungskräften ordentlich auf die Hinterbeine stellen und unglaublich viel wissenschaftlich-logische Argumentation bringen, um diesen einfachen Sachverhalt einfach in den Raum zu holen, dass eben Körper und Geist sich gegenseitig beeinflussen und nicht getrennt sind und wie kraftvoll der Atem ist, um ja, so vieles im Leben zu erreichen.
Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, deine Erfahrung ist aber wahrscheinlich ganz bestätigen, weil das eine ist Erkenntnis, ja. ja, das glauben vielleicht die einen oder anderen noch, aber wirklich kraftvoll wird es ja, wenn die Menschen es spüren, was es dann verändert, körperlich, mental, ja, ins Spüren zu kommen. Und das ist ja die Herausforderung. Wir sind ja sowieso mental im Overload und wir wissen es vielleicht sogar, aber wir vergessen es ja am Weg zum nächsten Meeting wieder. Aber wenn die Menschen erfahren haben, erspürt haben, ja, dass sie eben dann plötzlich leichter Treppen steigen können, ja, dass sie wieder in die Kniebeuge kommen, ja, dass sie plötzlich mehr Lungenkapazität haben, dass sie Sachen machen können, die sie vorher eben nicht machen konnten, ja. dann fängt es an, real zu werden.
Ja. Jetzt würde ich gerne, Oliver, nochmal auf das Thema Bauchgefühl kommen, wo wir gesagt haben, ein Weg dazu hinzukommen, sind Atemtechniken. Wenn du das nochmal so in diesen strategischen Kontext setzt von einer Deutschen Telekom, einem absoluten Riesen, inwiefern würdest du sagen, ist Bauchgefühl, hat man ja sowieso, aber darauf zu hören, vielleicht auch strategisch wichtig für ein Unternehmen, um in dieser Zeit weiterzukommen?
Ja, ich glaube, wir sind ja schon ein paar Mal dran vorbeigeflogen, dass ja viele unserer Entscheidungen de facto autonom getroffen werden und dann im Nachhinein von unserem präfrontalen Kortex mit irgendwelchen Daten gerechtfertigt werden und wir denken dann, es sind bewusste Entscheidungen. Wieder simplifiziert dargestellt, ich weiß, und es gibt auch andere, aber die meisten werden halt so getroffen. Und insofern ist es natürlich wichtig, das anzuerkennen, ja, dass wir halt so arbeiten und dann entsprechend Tools zu nutzen, wie künstliche Intelligenz, ja, die einfach den riesen Vorteil haben, dass sie ganz unglaublich viel mehr Daten prozessieren können als wir Menschen, damit wir dann entsprechend mit einem guten Bauchgefühl, fundiert mit guten Daten für unseren präfrontalen Kortex, noch bessere Entscheidungen treffen können. Aber eben nicht entweder oder, sondern wieder die Kombination aus. Ja, und das eben, und ich glaube, das wird noch wichtiger, gerade eben jetzt mit KI. Wir wissen ja, wir können uns nicht 100% auf ChatGPT und Co. verlassen, die halluzinieren immer noch. Also wird dieses Bauchgefühl umso wichtiger zu sagen, ich lese das, was die KI mir hier sagt, aber mein Bauch sagt mir eigentlich was anderes. Und dann skeptisch zu werden und nicht alles für bare Münze zu nehmen, nur weil es eine KI macht. Ja. Was gefährlich angenehm ist, weil die sind mittlerweile so nett in der Formulierung und so überzeugend in dem, was sie schreiben. Ja. Und man muss manchmal zweimal hinschauen und sagen, eigentlich ist es Bullshit, was da steht. Aber das ist eben dann das Bauchgefühl. Also, dem wieder deutlich mehr Raum zu geben, ja, und auch sich darauf zu verlassen, als kritischer Referenzpunkt, ja, für solche Datenkraken, solche Datenmaschinen, ja, aber eben auch als kritischer Referenzpunkt zu sagen, wie geht's uns eigentlich? Ich spüre hier eine gewisse negative Emotion, ja, oder ich spüre hier eine gewisse Müdigkeit im Raum. Und das als Sensor zu nehmen, ja, was kann ich einem Team in der jetzigen Situation eigentlich zumuten? Denn die schlechtesten Entscheidungen sind die, wenn wir eben gestresst sind, wenn wir eben ausgelaugt sind, ja, weil dann treffen wir einfach eine Entscheidung. Die Gefahr ist zumindest hoch. Und auch da hilft natürlich das Bauchgefühl wieder, zu sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt, wir vertagen das. Oder wir machen jetzt erstmal eine Übung, Atemübung, Aktivierungsübung, was auch immer jetzt angesagt ist und relevant ist und dem Team auch hilft, um danach mit neuer Energie, mit frischer Energie eine bessere Entscheidung treffen zu können. Also ich glaube, da wird deutlich, an welchen Stellen sozusagen dieses Bauchgefühl relevant ist. Schreiben wir deswegen Bauchgefühl in die Strategie? Nö. Aber deswegen liegt es ja an uns, eben dieses Bewusstsein reinzubringen, wie wichtig es ist, als Korrektiv, als Impulsgeber, aber eben auch als Entschleuniger manchmal, ja, als Sensor für das, wofür wir sonst keinen Sensor haben, nämlich Stress, ja, oder Emotionen im Raum. Das kriegst du rational nicht gegriffen, aber dein Bauchgefühl kriegt es sehr wohl gegriffen. Also dem dann den Raum zu geben, den es sowieso inne hat. Ja, weil wie gesagt, die meisten Entscheidungen treffen unbewusst.
Ja, und ich glaube, die Kraft der Intuition, die sind wir, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft erst am Erahnen. Man sieht das ja oft auch in der Arbeit mit Kindern. Ich sehe immer, wenn Kinder zum Beispiel Atemtechniken früher lernen, dass sie unglaubliche intuitive Kräfte erlangen können, weil dann noch weniger vielleicht Kopfsalat mit abgespeichert ist. Aber ich glaube, wir können auch als Erwachsene businessrelevant auch Intuition mehr nutzen, wenn wir näher an unser Menschsein ranrücken. Ich glaube, das ist eine der Trends, die wir sehen werden, ist meine persönliche Meinung und Prognose als einzigartige Unterscheidung von der künstlichen Intelligenz.
Ja. Genau, und ich glaube, was auch noch für Führungskräfte, aber für jeden Menschen relevanter wird, ist, die Anna Kopp hat es in unserem Podcast von Microsoft so schön gemacht, so schön gesagt, dort gibt es wohl die Erlaubnis, ask stupid questions, also fragt dumme Fragen. Ja, als Erlaubnis oder Aufforderung in solchen Meetings wird ja immer relevanter, ja, nicht alles vermeintlich wissen zu müssen, sondern einfach auch vermeintlich blöde Fragen zu stellen, wird umso wichtiger, gerade jetzt mit einer KI, die viele Antworten gibt, ja, aber dann genau diese Fragen zu stellen, ja, denn das macht uns ja aus, kritisch zu hinterfragen. Ja, und wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, dann auch zu sagen, verstehe ich nicht. Ja, und das eben nicht, Satya Nadella hat es für mich so wunderschön formuliert, from know it all to learn it all. Ja, nicht vom Wissenden hin zum Lernenden. Dieses learn to learn. Ja, wie lerne ich eigentlich ständig weiter, mich zu entwickeln? Ja, was sind die Skills, die ich jetzt wissen muss? Learning attitude, sorry für das Englisch jetzt, zu entwickeln, statt dieses, ich weiß doch alles.
Ja.
Darum geht es nicht mehr. Ja, das sind Maschinen besser, ja. Definitiv.
Jetzt, Oliver, du bist selber Führungskraft, stehst unter Strom, denke ich. Wie schaffst du es persönlich, diese Balance zwischen Kopf und Herz und Bauch jeden Tag wieder neu zu gestalten? Was sind vielleicht, wenn du es da reinlässt, was sind so deine Routinen? Oft sind es ja auch Gewohnheiten, Routinen, Dinge, die ich immer wieder für mich tue, so persönliche Anker, die mir helfen, dieser Balance zu leben. Wie sieht es bei dir aus?
Also, wenn es geht, und es geht nicht immer, ja, versuche ich meinen Tagesablauf, um meine Routinen zu bauen. Und das ist ähnlich wie bei dir.
Okay, frühmorgens, das heißt, du baust deinen Tagesablauf um die Routinen herum. Finde ich total schön formuliert. Ja.
Ja, weil die wichtig sind.
Ja.
Ja, dass eben die Säge scharf ist. Ja. In dem Fall mein Geist klar ist. Und was sind das? Es sind natürlich die üblichen Verdächtigen. Ja. Schlafhygiene, möglichst zur gleichen Zeit ins Bett und gleiche Zeit aufstehen und das 7 Tage die Woche.
Ja.
Ja, auch am Wochenende. Also das eben, ich preaching what you pray, also doing what you pray. Und Ernährung entsprechend, klar, also Bewegung ist super, super wichtig. Mhm. Und da kommen die Routinen eben ins Spiel. Ja. Dass ich halt sage, ich habe früh morgens meine Bewegungsroutine, meinen Sport, weil abends weiß ich nicht, ob und wann ich dazukomme.
Ja.
Und wenn Termine früh anfangen, dann stehe ich halt noch früher auf. Dann 4 Uhr morgens. Ja, das ist bei mir dann auch, 4 Uhr morgens ist schon echt übel.
Das ist,
aber 5 Uhr darf es dann auch sein. Ja, Hauptsache, ich kriege meine Routine dann vor den ersten Terminen eben unter.
Ja.
Was sind das? 7 Tage die Woche Bewegungsübungen. Das muss nicht immer High Intensity sein, das ist manchmal nur Stretching. Ich versuche jeden Morgen in mein Eisbad zu gehen, 5 Minuten. Ja, das hilft mir einfach unglaublich, klar zu werden, in so einen meditativen Zustand zu kommen. Kombiniere es auch mit einer leichten Atemübung an der Stelle. Und das sind so Elemente für eben morgens. Also es ist immer Bewegung dabei in der einen oder anderen Form, Krafttraining, High-Intensity-Training, Cardio-Training, etwas am Morgen. Ich versuche, jede Stunde maximal viele Bewegungspausen zu machen. Ja, also Meetings gehen bei mir, also im Kalender zumindest, entweder 25 Minuten oder 50 Minuten. Es gibt immer Ausnahmen, aber das ist der Standard. Um eben, warum 25 Minuten? Damit die halbe Stunde mindestens 5 Minuten Pause sind, um Treppen zu steigen, Wasser zu holen, was zu trinken zu holen. Und bei 50 Minuten statt einer Stunde entsprechend, ja, weil das Problem ist ja dieses ständige Sitzen, ja, und dieses ohne Unterbrechung zu sitzen, und das versuche ich halt aufzulockern. Stichwort was zu trinken holen, trinken, den ganzen Tag über, genau, Prost, super wichtig, frühmorgens, jederzeit, ja, also ich trinke 3 Liter am Tag, und damit versuche ich halt so, diesen Strom einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und ein Mantra, das gilt nicht für jede Berufsgruppe auf diesem Planeten. Ja, also Piloten, Ärzte ausgenommen und viele andere wahrscheinlich auch. Aber für ganz, ganz, ganz viele Menschen, ja, mal überlegen, ob der Termin wirklich geeignet ist jetzt oder dass die Deadline wirklich geeignet ist, um so einen massiven Stress ausüben zu lassen auf mich selbst. Wenn da ein Patient am Operationstisch liegt und das Herz versagt, ja. Aber wenn da niemand stirbt oder niemand Schaden leidet oder niemand eine Katastrophe erfährt, vielleicht mal überlegen, ob sich das wirklich lohnt, diesen Stress aufrechtzuerhalten. Ja, also wenn niemand stirbt, dann vielleicht auch mal 5 Grad sein zu lassen. Eine Kollegin von mir hat das mal schön gemacht, beschrieben. Sie hat gemeint, ich habe 3 Termine parallel. Ja, keine Ahnung, was sie machen soll. Ich habe sie dann nachgefragt, was sie gemacht hat. Sie hat gesagt, sie ist spazieren gegangen. Sie sind keinen der 3 Termine gegangen. Und guess what? Die Welt hat sich weitergedreht. Ja, und es waren ihre besten 15 Minuten in dem Moment. das gilt nicht für alle. Das ist mir vollkommen klar. Ja, da habe ich eine Luxusposition, wenn ich so eine Entscheidung so treffen kann. Aber einfach die Idee mitzugeben, ja, wie stark lasse ich mich selbst stressen? Und das, was immer gilt, neben Atem, ist, alle Entscheidungen, wie es mir geht, treffe ich zwischen meinen beiden Ohren.
Ja.
Ja, also ich bin's derjenige, der darüber entscheidet, ob ich mich jetzt von 10% der Menschheit so stressen lasse, ja, und die Welt mir so schlecht malen lasse, oder ob ich mich auf die 90% der Menschen und der Umgebungen und der Aufgaben fokussiere, die cool sind,
ja,
die Energie geben. Mhm. Ja. Und die Entscheidung treffe ich jede Sekunde selbst.
Ja.
Und es liegt in meiner Hand, ob ich mich dann entsprechend positiv gestimmt aus, ja, so einem Termin oder in einen Termin bewege oder negativ und einfach schon gereizt bin vorher,
ja,
weil ich mich nur auf die 10% fokussiere.
Ja.
Und da findet jeder etwas, vielleicht nicht 90%, aber mindestens 10% findet jeder,
ja,
an dem er sich hängen kann und sagt, hey, das finde ich echt cool an der anderen Person, an der Situation, an meinem Leben. Ja, einfach der Appell, das mit ins Leben zu integrieren, dann geht es ganz gut.
Ja. Und ich glaube, da sind wir ja wieder bei diesem Ausgangspunkt beim Energiemanagement, weil wenn unsere Energie natürlich tief ist, ne, dann werden manchmal plötzlich diese 10%, die nicht laufen, wirklich zu 100%, dann sehen wir nur noch das. Und wenn die Energie hoch ist in uns, dann ist unsere Wahrnehmung der Welt eine ganz andere. Und durch die Wahrnehmung habe ich wieder andere Umgehensweisen und so erfüllt sich eigentlich eine Prophezeiung selber.
Ja. Richtig. Und ich habe es in jedem Moment in der Hand, selber dafür zu sorgen, dass ich möglichst wenig Energieräuber in mein Leben reinlasse.
Ja.
Ja, also ich habe davon gesprochen, Schlaf. Also gut, wenn man jetzt frisch Kinder bekommen hat, dann ist der Schlaf im Eimer. Ja. Aber in den Situationen, in denen, ja, ich das bestimmen kann, ja, ist meine Schlafhygiene super wichtig, super relevant, habe ich es in der Hand. Ernährung, wenn ich Zucker zu mir nehme, nehme ich Energieräuber zu mir. Ja. Kalorisch geben die Energie, aber sie entziehen dem Körper Energie. Also don't do it. Ja, keine zuckerhaltigen Getränke, keine zuckerhaltigen Essen. Es liegt an mir, was ich in mir zunehme. Und einfach bewusst zu sein, was nehme ich eigentlich in den Mund und in meinen Körper rein? Was lasse ich da rein? Ja, genauso bei Getränken. Ja, und so geht es weiter. Und wie viele Bewegungsschritte mache ich am Tag? Und wenn ich kein High-Intensity-Training mache, dann mache ich wenigstens meine 8000 Schritte am Tag. Ja, oder und bewege mich ständig. Also ich habe schon in der Hand oder in den Beinen, ja, oder im Kopf, was mit täglichen Mikroentscheidungen, ja, damit ich eben nicht in diesen Entladezustand komme, ja, und damit ich eine bessere Voraussetzung für mich selber und für meine Umwelt schaffe. Ja, weil das hattest du ja vorhin jetzt schon schön gesagt, wenn ich nicht diese Energie habe, kann ich auch schlecht in Beziehungen gehen, in gute Beziehungen zu anderen.
Ja. Ja, total spannend, dass du vielen Dank für das sehr persönliche Teilen. Ich konnte mir so deinen Ablauf wirklich sehr gut vorstellen. Ich finde so also diese Meta-Ebene fast schon das Spannendste, was du gesagt hast. Ich baue meinen Alltag um die Routinen, weil sehr oft, glaube ich, depriorisieren wir uns ja gerade dort und dann bauen wir halt irgendwie das, was uns gut tut, um den Rest herum. Manchmal auch notgedrungen, Stichwort Kinder und so weiter, verstehe ich alles. Aber es ist ja auch ein Mindset. Also ich sage, das ist die Basis. Ich glaube, wir müssen sich auch immer wieder fragen, wann entstehen denn die guten Ideen und so weiter. Und Einstein soll ja gesagt haben, da wurde ja oft gefragt, offensichtlich, warum hast du immer so viele gute Ideen bei der Arbeit? Und da soll er gesagt haben, nee, habe ich nie. Die kommen halt, wenn ich dusche oder wenn ich spazieren gehe. Also irgendwie ist es ja eben wieder dieser Energiezustand, der so wirklich das Leben ausmacht. Und das gut zu managen, diese individuelle Formel zu finden, ist was Großartiges und so Wichtiges. Ja.
Individuell. Und es gibt aber ein paar universelle Prinzipien. Ja. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Wenn wir in der Entspannung sind, ja, dann und nicht gestresst sind, dann kommen diese Ideen und können entstehen. Weil wenn ich im Stresszustand bin, dann bin ich dumm.
Ja. Ja,
und schwierig, dass dann entsprechend gute Ideen kommen. Und das ist universell gültig für alle Menschen.
Ja.
Ja, also wenn ich Menschen unter Stress setze, sorry, könnt ihr keine guten Ideen erwarten. Und also ein paar universellen Prinzipien gibt es. Wie ich das dann in mein Leben integriere, super individuell. Ja, genau. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch in dem Sinn. Da gibt es viel ausprobieren, ja, und sich selbst die Erlaubnis zu geben, auszuprobieren und nicht der schärfste Ankläger zu sein, wenn es mal nicht klappt. Ja, weil dafür sind wir Menschen. Ja, wir sind halt auch immer fehlbar und dann wird halt aus der Abendroutine oder der Morgenroutine dann mal einen Tag nichts, aber am nächsten Tag wieder.
Oliver, jetzt bist du heute erfolgreicher Buchautor. Du hast viel erreicht in deiner beruflichen Karriere, hast eine großartige Position hier bei der Deutschen Telekom. Angenommen, du würdest heute nach Hause gehen, läufst so ne, durch die Straßen Bonns, stelle ich mir vor, und vor dir steht dann plötzlich ganz klar und eindeutig identifizierbar der 20-jährige Oliver. Und dem könntest du jetzt nochmal so einen Ratschlag geben, der dafür sorgen würde, dass also dein junges Selbst das Leben nochmal ganz anders vielleicht erleben, genießen könnte, vielleicht gewisse Fehler nicht machen würde. Was würdest du dir selbst raten, jetzt mit diesem Erfahrungsschatz? Als Abschlussfrage.
Ja, ja. Ziemlich genau in dem Jahr habe ich mal ein Buch gelesen von Stephen Cowley. The Seven Habits of Highly Effective People wurde mir von meinen Kollegen damals empfohlen. Ich sollte das unbedingt lesen. Ist super, ein Bestseller, New York Times und rauf und runter. So, und da standen viele Tipps drin und so weiter. Unter anderem eine, man sollte dann sozusagen Purpose, ja, einen Sinn im Leben haben. Man sollte seine Grabrede schreiben, was man sozusagen rückblickend im Leben erreicht haben will und wofür, was andere über einen sagen sollten. Ich habe das gelesen, das Buch, und dachte mir, echt, Grabrede? Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht schreiben und dachte mir, ich bin schlecht. Und dachte mir, ich werde nie was. Ja, also mir wird nie was, weil es sind die Seven Habits of Highly Effective People. Ich werde nie highly effective werden, weil meine ganzen Kollegen, die erfolgreich waren, haben mir gesagt, das Buch ist super, und ich scheitere schon bei dreien davon. Ja, ist okay so. Es ist total okay, weil das waren die Seven Habits of Highly Effective Other People. Ja. Das muss nicht dein Leben sein. Ja. Und es ist ja auch bei dieser ganzen Purpose-Diskussion so. Ich meine, ich habe lange Zeit gebraucht, ich glaube, bis in meine Ende 40er, dass ich angefangen habe, mal so den Sinn für mich zu entwickeln. Und es ist vollkommen okay. Ja, that's your way. Ist nicht die Stiefel von anderen, nicht die Fußstapfen von anderen, die du nachgehst, sondern geh deine eigenen. Und das ist ja genau das, was bei mir, was ich eingangs gesagt habe, mit den Stärken. Da ist Neugier und da ist Verbundenheit. Ja. Und das sind meine Stärken. Und diese Kombination an Stärken hat Gallup herausgefunden. Ich meine, da ist jeder unique. Ja. Es gibt die nur ganz selten identisch zweimal auf diesem Planeten. Das heißt, so ist halt mein Set. Also ist auch mein Weg vielleicht, der für mich geeignet ist, ein anderer. Also nicht so sehr nach anderen Vorbildern streben, orientieren, guiden, ja, mal, und das zu nehmen, was für mich passt, Bauchgefühl wieder, und die Entscheidungen zu treffen, die in der Situation relevant sind. Und das waren häufig für mich damals und immer menschliche, persönliche Entscheidungen. Ich habe mich immer für Menschen entschieden, mit denen ich etwas mache. Und ich würde es genauso wieder weiterempfehlen, einem 20-Jährigen es genauso zu tun.
Klasse. Vielen, vielen Dank, Oliver, für das Gespräch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. War richtig viel drin. Ich hoffe es, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, dass euch auch so viel Spaß gemacht habt. Fühlt euch eingeladen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich, mit euch in Kontakt zu bleiben. Noch einmal ganz herzlichen Dank.
Ich danke, Christoph. Wunderschöne Fragen, also wunderschöner Parfumritt. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.